Ich möchte euch heute vorstellen, was auch bekannt ist unter dem Rad des Lebens oder Kreis des Samsara und Nirvana, das ist ganz wichtig. Oder auch, so wie es im Sutra heißt, die 12 Glieder des Entstehens in wechselseitiger Bedingtheit und Abhängigkeit. Wer von euch kennt dieses Rad oder das, was ich da heute, über das, was ich heute sprechen möchte, überhaupt nicht? Wer hat davon noch nie gehört? Gut. Dieses Rad, diese 12 Glieder, gehört absolut zum buddhistischen Urgestein. In der Nacht, als der Buddha erleuchtet wurde und er die 4 edlen Wahrheiten erkannte, erkannte er auch in der 2. Nachtwache diese 12 Glieder des Entstehens in wechselseitiger Abhängigkeit. Es ist, wie ich eingangs sagte, eine Landkarte. Am Anfang meines spirituellen Weges, wie ich die ersten Bücher gelesen habe und auch damit mich beschäftigt habe, habe ich nicht wirklich verstanden, worum es da geht, weil es wirklich sehr komplex ist. Opulent, wie heute Robert sagte. Und es ist auch für mich eine große Herausforderung, diese ganze Komplexität euch rüberzubringen, so dass sie auch verständlich wird. Und damit arbeiten mit dieser Landkarte könnt ihr nicht, nachdem ich euch heute den Vortrag gehalten habe, sondern ihr könnt erst dann damit arbeiten, wenn ihr euch da nochmal rein vertieft, nochmal lest, manches wiederholt oder nachdem der Vortrag ja auch aufgenommen wird, euch den einfach nochmal anhört und dann tiefer reingeht. Wir haben immer an den Achtsamkeitstagen die Möglichkeit, Werkzeuge kennenzulernen. Wenn wir Retreats machen, lernen wir viele Dinge kennen. Und am Anfang, wenn wir uns aufmachen, einen spirituellen Weg zu gehen, dann werden uns diese Werkzeuge langsam vertraut und bringen uns auf einen Weg. Wir richten uns aus. Heute haben wir die 5 Übungen der Achtsamkeit gehört, die eine Ausrichtung sind. Aber wie wir alle wissen, wenn wir einen Weg gehen, ist es auch sinnvoll, eine Karte zu haben. Weil sonst gehe ich unter Umständen im Kreis und nachdem der spirituelle Wald oder der große spirituelle See sehr groß ist, kann das auch mal sehr unübersichtlich sein, speziell wenn Nebel kommt und dann bin ich froh, eine Karte zu haben. Und das, was ich euch heute vorstelle, ist eine Karte, die mir schon sehr, sehr viel Hilfe geboten hat, um zu verstehen, in welche Richtung ich mich bewegen möchte und warum ich welche Werkzeuge so dringend praktizieren soll, warum ich diese Werkzeuge brauche, warum die wichtig sind, um den Weg wirklich zu gehen. Ihr habt alle vor euch jetzt das Blatt auf dem Kopf liegen und ihr dürft es jetzt aufdecken, weil dadurch, dass ihr das Blatt habt, könnt ihr ein bisschen was mitverfolgen von dem, was ich euch erzähle. Und das Blatt könnt ihr dann auch mit heimnehmen. Ihr seht auf diesem Bild unten mehrere Kreise und diese Kreise werden von Yamantaka festgehalten. Das ist in Tibet gibt es solche Darstellungen, das sind Mandala und einer unserer Freunde hat diese fast Karikatur, ist nämlich sehr modern, vor ungefähr 10 bis 15 Jahren angefertigt. Und mir gefällt es so, weil es auch modern ist. Und aus dem Grund möchte ich das heute mit euch besprechen. Legt es vor euch hin. Und immer wenn ich jetzt sage, weil das, es kommt wirklich kompakt, was ich euch jetzt vorstelle, dann könnt ihr einfach immer wieder mit dem Kreis nachvollziehen, wo sind wir. Ihr braucht es also nicht durchstudieren, ihr braucht auch nichts durchlesen. Ich gehe das alles an, aber für euch ist es wie ein Geländer jetzt, das ihr bei diesem Vortrag habt, dass ihr dann sagt, ich nehme dieses Geländer und kann da dann immer wieder nachschauen. Ich fange mit dem Zentrum an. Im Zentrum dieser Kreise, sozusagen, das ist die Narbe des Rades. Die Narbe des Rades, das sind die drei Gifte. Sie werden durch Hahn, Eber oder Schwein und Schlange dargestellt. Diese drei Gifte erwähnen wir zum Beispiel, wenn wir unseren Essensspruch, in dem alten Essensspruch kommen sie noch früher, noch ganz deutlich raus. Diese drei Gifte lassen dieses Rad des Leidens immer schneller laufen. Symbolisch steht der Eber oder das Schwein für die Gier. Die Schlange steht für den Hass. Und der Hahn steht für Neid. Die Gier, unsere Wünsche, unser Begehren, unser Anhalten, unser Wollen, unser Drängeln, unser Ärger, unsere Wut, unser Hass, unsere Intoleranz, Ablehnung, Hochmut, über die anderen drüberstellen und was da alles ist. Und was ganz erstaunlich ist, ist, dass das, was viele von uns schon wissen, die Unwissenheit zeigt sich nicht. Die ist dahinter, zwischen den dreien, kommt nicht in dieser Narbe klar raus. Aber die nährt das. Und außenrum sehen wir so Zeichen. Ich konnte das also nicht so finden. Ich habe wohl ein ganz großes Plakat, wo diese sechs Welten sind. Man hat früher im Buddhismus diese sechs Welten wirklich so gesehen, dass man in eine solche Welt hineingeboren wird. Heute sieht man die sechs Welten eher unter dem psychologischen Aspekt. Diese sechs Welten sind die Welten unserer falschen Wahrnehmungen. Es sind alle sechs Scheinwelten. Es ist, wie wir uns fühlen in unserer Scheinwelt, weil wir so falsch wahrnehmen, dass wir nicht wirklich wissen, was eigentlich los ist. Ich möchte die sechs Welten kurz ansprechen. Da ist diese wunderschöne Welt der Götter. Aber wie wir wissen, zum Beispiel aus den griechischen Sagen oder auch Hindu-Epen, Götter müssen leiden, Götter sterben, Götter kämpfen. Die Götter haben sich in den Krieg von Troja eingemischt und da ganz gewaltig gelitten, vor allen Dingen, wenn dann irgendeiner von ihren geliebten Kriegern gestorben ist. Götter sitzen an Tischen und trinken, bis sie betrunken sind. In Hindu-Epen müssen Götter wahnsinnig leiden, weil sie sich immer einmischen. Sie haben es vielleicht recht gut, diese Devas. Und sicherlich ist es die Scheinwelt, diese Scheinwelt der Devas, in der wir uns am wohlsten fühlen. Auf der anderen Seite ist die Welt der Titanen, der Asuras. Das ist die Welt der Macht, der Gier, des Geldes, Sex. Das kann auch eine ganz tolle Welt sein, wenn ich entsprechend aggressiv mich dahinstelle, erfolgreich bin und über alles drüber roll. Dann spüre ich vielleicht da gar nicht Leiden. In vielen Abbildungen, Zum Beispiel, wer an dem neuen Flughafen in Bangkok schon mal war im Zentrum, sieht man da die Devas, die Götter und die Asuras an der Schlange ziehen. Wer Bilder von Angkor Wat gesehen hat, an allen Tempeln, die Brückenaufgänge, überall ist immer diese Schlange und auf der einen Seite sitzen die Devas mit ihren hübschen Gesichtern und auf der anderen Seite die Asuras mit ihren grässlichen Fratzen. Und die ziehen an der Schlange. Diese Schlange, die Naga, ist die Weltenschlange und die ziehen. Und zwar ziehen sie in dem Bedürfnis, diese Schlange zu sich rüber zu ziehen, wie im Tau ziehen. In der Hoffnung, dann, wenn sie diese Schlange auf ihre Seite gezogen haben, wirklich die Weisheit und das Wissen und alles um die Welt zu erreichen. Das werden die in ihrer Scheinwelt nie schaffen. Und in Angkor Wat sind die so versteinert und sie sind tatsächlich so versteinert. Seit tausenden von Jahren, die Devas und die Asuras schaffen das nicht. Es gibt die Welt der Menschen. Das ist die Welt der Konzepte, Sorgen machen, wie geht's denn weiter, Pläne, so viel Pläne und Stress und dahin tun. Wir kennen das alles. Es gibt auch die Welt der Tiere. Die Tiere, die reagieren. Da ist was, dann kommt dieser Reflex. Muss ich fliehen? Kann ich stehen bleiben? Kann ich angreifen? Hau ich ab? Wie mache ich's? Und zwar rein auf Instinkt. Dann haben wir noch die Welt der Predas, die hat Karl immer so schön dargestellt. Das sind die mit den kurzen, dünnen Füßchen, den kurzen, dünnen Ärmchen, dem dicken Bauch, dem langen, dünnen Hals durchnickt, da passt nichts durch und dem überdimensionalen Wasserkopf. Die Hungergeister. Diese Hungergeister, die immer haben wollen, haben wollen, haben wollen und durch ihr dünnes Hälschen das nicht durchbringen. Es ist in Vietnam und auch im EAB übrigens ganz alte Tradition, dass diese Hungergeister regelmäßig gefüttert werden. Hungergeister füttern ist was ganz Wichtiges. Die Hungergeister sind sehr, sehr zerstörend und sie sind überall und immer wieder in den Tempeln. Da ist mehrfach am Tag ein Chanting, wo 3 oder 4 Monastics chanten und Hungergeister füttern. Feeding the Ghosts nennt sich das. Tja, und dann ist die letzte Welt die Welt der Höllen, der Höllenwesen. Das ist eine Welt, die können wir uns gut vorstellen, die Welt der Lage, die Welt im Krieg, Konzentrationslager. Welten, wo Bomben niederfallen, Städte zerstört werden, wo man wirklich in der Hölle ist und nicht keinen Aspekt mehr hat, da rauszukommen. Keine Hoffnung mehr. Aber wie ich eingangs sagte, man wird nicht, wie man früher glaubte, in so eine Welt hineingeboren. Es mag vielleicht manche geben, da sagt man, das ist ein Glückspilz, der wird jetzt in die Welt der Götter reingeboren. Der fühlt sich so und lebt auch so und schafft es über weite Distanzen. Aber glaubt nicht, dass der nicht irgendwann, und wenn es kurz ist, dann aber sehr intensiv, sehr wohl mit den anderen Welten dann doch in Berührung kommt. Nämlich spätestens dann, wenn er merkt, er wird alt und es geht nicht mehr so, er wird krank, es fängt an richtig weh zu tun, er verliert irgendwas, was ihm besonders lieb ist, oder er weiß, dass er stirbt. Spätestens zu dem Zeitpunkt, und es kann sein, dass das vielleicht in seinem Leben sehr spät passiert, wird er dann diese Welt verlassen. Also ihr müsst euch das vorstellen, wenn sich das Rad so dreht, dann drehen sich diese 6 Welten mit und wenn man so ein drehendes Rad, wenn es steht, kann man ja das schön zwischen den Speichen alles sehen, aber wenn das Rad dreht, plötzlich wird es eine Scheibe und plötzlich sind diese Welten alle da und sie sind alle permanent präsent und je nachdem, wie wir uns stellen und was wir in unseren falschen Wahrnehmungen glauben, so eine Welt ist dann präsent. Es ist also durchaus möglich, wenn wir uns vorstellen, einfach eine Vorstellung von dem ist, wie es uns geht, nämlich zum Beispiel gut, dass wir uns in der Welt der Götter bewegen und gleichzeitig aber total ausblenden, wie die Hölle draußen ist, dass jeden Tag zigtausend Tausende von Kindern verhungern, dass Kriege auf dieser Erde sind, dass wir die Nachrichten gar nicht einschalten oder sie einschalten und die Flasche Wein vor uns steht und dann wissen wir wieder, was draußen los war, aber wir nehmen es gar nicht auf. Da habe ich was ausgeblendet, dann kann ich in so einer Welt leben. Also, damit ihr versteht, diese Welten sind Scheinwelten. Aber zusammen diese Welten und dann die Narbe, von der ich gesprochen habe, lässt dieses Rad drehen. Und jetzt kommen wir zu dem vorletzten Kreis, dem Inneren. Das eigentlich ist das eben der Kreis der 12 Glieder des Entstehens. Und bevor ich diesen Kreis jetzt besprechen möchte, möchte ich euch ein Sutra vorlesen, nämlich das Praticca Samuppada Sutta. Und dazu bitte ich vorher, dass Robert uns die Glocke einlädt, bevor wir dann dieses Sutra rezitieren.